Ja, Ricardo hat gerade gebetet, dass der Herr ganz groß wird. Und ich hoffe, dass es mir mit Gottes Hilfe gelingt, dass ich Gott groß machen kann heute, weil Golgatha passiert ist. Ich kann mich noch erinnern, ich habe ja letztes Jahr auch am Karfreitag gepredigt. Wisst ihr das noch?
Ja.
Wer kann sich denn noch an das Thema erinnern? Das war das Thema, warum hat Gott zugelassen, dass sein Sohn Jesus Christus am Kreuz sterben musste? Weil es gibt ja viele Warum-Fragen. Und deswegen habe ich einfach mal so eine Warum-Frage gemacht, dass man einfach mal darüber nachdenkt, warum hat denn Gott das zugelassen? Das ist eine wichtige Warum-Frage. Und da kriegt man eine Antwort drauf. Auf viele Warum-Fragen kriegt man keine Antwort. Im Galater 4, ab Vers 4, da heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Aber warum hat er denn seinen Sohn gesandt? Und dann heißt es weiter im Vers 5, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfangen. Also damit wir Gotteskinder werden dürfen, damit der Mensch die Chance bekommt, ein Kind Gottes zu werden. Deswegen hat Gott seinen Sohn gesandt. Und im Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und dann heißt es weiter, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wisst ihr, dieser Vers gehört zusammen. Wir lesen meistens immer Johannes 3, Vers 16. Aber dieser andere Vers, der ist genauso wichtig. Ich möchte so noch eine Stelle lesen. Aus dem Philipperbrief, Kapitel 2. Ab Vers 6. Wer mitlesen möchte? Philipper Kapitel 2 ab Vers 6. Da heißt es, er, also der Herr Jesus ist damit gemeint, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Ich will heute, das Thema soll einfach heißen heute, über was ich predigen möchte. Gott hat sich ganz klein gemacht für dich, damit du etwas ganz Großes wirst. Nämlich ein Gotteskind. Gott hat sich ganz klein gemacht. Und wir haben das selber gerade gelesen, er, der in göttlicher Gestalt war, der Herr Jesus, bevor er auf diese Erde kam, hatte er eine wunderbare, herrliche, göttliche Gestalt. Also eine Gestalt, die wir uns gar nicht vorstellen können. So schön muss der Herr Jesus da im Himmel ausgesehen haben. So gewaltig. Und dann kam er ja auf diese Erde. Das heißt, der Herr Jesus, der Schoßkind beim Vater war, von Grund auf, ja, bevor die Welt überhaupt geschaffen war, war er Schoßkind beim Vater. Er hatte den Vater gesehen. Kein Mensch konnte Gott sehen. Wenn ein Mensch Gott sehen wollte, musste er sterben. Der Jesus hat seinen Vater gesehen von Angesicht zu Angesicht. Er hatte immer Gemeinschaft gehabt mit seinem Vater. Aber dann, obwohl er alles hatte, hat er den Himmel verlassen. Warum? Für dich und mich. Und dann heißt es, er nahm Knechtsgestalt an. Das heißt, er wurde Mensch. Er war Fleisch und Blut, genauso wie du und ich. Und es geht noch weiter, er wurde ein Baby. Und er ist in einen Stall geboren. Und im Stall stinkt es. Also ein König der Könige, wurde in einen Stall geboren. Er, der es verdient hätte, in ein Schloss geboren zu sein. Er, der es verdient hätte, in eine wunderbare Wiege. Wisst ihr, jeder, wenn man weiß, man wird Vater oder Mutter, man bereitet doch eigentlich alles vor, ne? Man kauft einen Kinderwagen, man kauft eine Wiege. Ich habe damals auch für meinen Romano, das ist der erste, der geboren worden ist, eine schöne Wiege gekauft. Kinderwagen, Wiege, dann kauft man Babyklamotten und was man halt alles so für ein Baby braucht. Man bereitet das Zimmer vor, macht es schon mal schön, richtet also alles schön ein. Und was hatte der Herr Jesus? Der hatte gar nichts. Er ist in eine Krippe gelegt. Das heißt, in eine Krippe, das war sozusagen seine Wiege, wo die Tiere halt rausgefressen haben. Maria war dankbar dafür. So arm ist der Herr Jesus geboren worden. Aber warum ist er denn arm geworden? Damit du in Christus reich wirst. Damit du ewiges Leben bekommst. Damit du Vergebung deiner Sünden bekommst. Damit du eines Tages, wenn du ein Kind Gottes geworden bist, eine Wohnung bekommst im Himmel. Dass du Frieden mit Gott bekommst. Ja, dass du die Ewigkeit mit Gott verbringen darfst. Dass du einen wunderbaren Titel bekommst, nämlich Gotteskind heißen zu dürfen. Ich habe das mal auferzählt, als ich mal darüber gesprochen habe, wie reich wir in Christus sind. Dass wir alles in Christus haben. Der Herr Jesus wurde arm für dich und mich. Ganz arm wurde der. Und wisst ihr, er musste das ja gar nicht tun. Gott hätte ja auch sagen können, Gott der Vater im Himmel sagen können, nö. Warum soll ich denn das Wertvollste, meinen Sohn, den ich so sehr liebe, warum soll ich den denn den Menschen geben, die sowieso immer ungehorsam sind, die sowieso immer das tun, nicht das tun, was ich eigentlich will, dass sie tun sollen. Sie sind jedes Mal ungehorsam gegen mich. Warum soll ich denn meinen Sohn opfern? Warum soll ich denn zusehen, wie mein Sohn leidet? Warum soll ich denn meinen Sohn verlassen wegen der Menschen? Aber Gott hat dich so sehr geliebt und mich, dass er den Herrn Jesus, das Wertvollste, was er hatte, uns geschenkt hat. Auf diese Erde gesandt hat. Als Retter, nicht als Richter. Dafür können wir dankbar sein. Und deswegen bin ich so dankbar für Golgatha. Dass wir den Tod verkündigen dürfen. Der Herr Jesus hat das ja weise, wirklich sehr weise eingesetzt, dieses Abendmahl. Wir verkündigen mit Essen und mit Trinken den Tod des Herrn Jesus. Dass das wirklich geschehen ist. Ohne Worte. Das ist gewaltig. Letztendlich, meine Worte, die fehlen, die reichen letztendlich nicht aus, was ich über Golgatha erzählen möchte. Also der Herr Jesus wurde sogar ein Baby, wurde ganz klein. Hat sich so erniedrigt. Und wisst ihr, ich möchte mit euch einen Text lesen aus dem Hiob. Ich habe mal Hiob gelesen. Hiob Kapitel 40. Könnt ihr gerne mal aufschlagen, wer will. Und da bin ich über was gestolpert. Das hat jetzt nichts direkt, also das ist jetzt keine prophetische Rede von Hiob auf Golgatha. Und doch, interessanterweise, finden wir Parallelstellen. Ich erkläre euch das gleich. Wir lesen mal Kapitel 40, Hiob Kapitel 40, ab Vers 6. Und da steht, und der Herr antwortete Hiob aus dem Wettersturm und sprach, gürte wie ein Mann deine Lenden, ich will dich fragen, lehre mich. Das sagt Gott jetzt, ne? Willst du mein Urteil zunichte machen und mich schuldig sprechen, dass du Recht behältst? Hast du einen Arm wie Gott und kannst du mit gleicher Stimme donnern wie er? Schmücke dich mit Pracht und Hoheit. Zieh Majestät und Herrlichkeit an. Streue aus den Zorn deines Grimmes. Schau an alle Hochmütigen und demütige sie. Ja, schau alle Hochmütigen an und beuge sie und zertritt sie, die Gottlosen, in Grund und Boden. Verscharre sie miteinander in der Erde und versenke sie ins Verborgene. So will auch ich dich preisen, dass dir deine rechte Hand helfen kann. Und jetzt kommt das, worauf ich eingehen möchte. Siehe da den Bemut, den ich geschaffen habe, wie auch dich. Er frisst Gras wie ein Rind. Siehe, welch eine Kraft ist in seinen Lenden und welch eine Stärke in den Muskeln seines Bauchs. Sein Ende streckt sich wie eine Zeder. Die Sehnen seiner Schenkel sind dicht geflochten. Seine Knochen sind wie ährene Röhren, seine Gebeine wie eisernen Stäben. Er ist das erste der Werke Gottes, der ihn gemacht hat, gab ihm ein Schwert. Die Berge tragen Futter für ihn und die wilden Tiere spielen dort. Er liegt unter Lotusbüschen im Rohr und im Schlamm verborgen. Lotusbüsche bedecken ihn mit Schatten und die Bachweiden umgeben ihn. Siehe, der Strom schwillt gewaltig an, er dünkt sich sicher, auch wenn ihm der Jordan ins Maul dringt. Kann man ihn fangen, Auge in Auge, und ihm einen Strick durch seine Nase ziehen? Kannst du den Leviathan fangen mit der Angel und seine Zunge mit einer Fangschnur fassen? Kannst du ihm mit einem Binsenseil an die Nase legen und mit einem Haken ihm die Backen durchbohren? Meinst du, er wird dich lang um Gnade bitten oder dir süße Worte geben? Meinst du, er wird einen Bund mit dir schließen, dass du ihn für immer zum Knecht bekommst? Kannst du mit ihm spielen wie mit einem Vogel oder ihn für deine Mädchen anbinden? Meinst du, die Zunftgenossen werden um ihn feilschen und die Händler ihn verteilen? Kannst du mit Spießen spicken seine Haut und mit Fischerhaken seinen Kopf? Lege deine Hand an ihn. An den Kampf wirst du denken und es nicht wieder tun. Siehe, jede Hoffnung wird an ihm zu Schanden. Schon wenn einer ihn sieht, stürzt er zu Boden. Niemand ist so kühn, dass er ihn zu reizen wagt. Wer ist denn der, vor mir bestehen könnte? Wer kann mir entgegentreten? Und ich lasse ihn unversehrt. Unter dem ganzen Himmel ist keiner. Bis dahin Gottes Wort. Wisst ihr, wie ich das damals mal so gelesen habe, da habe ich so gedacht an den Herrn Jesus. Jetzt denkt man natürlich im ersten Moment, was hat das jetzt mit dem Herrn Jesus zu tun? Mit dem Bemut. Ich will das euch erklären. Gott spricht hier von einer Tierart und man kann davon ausgehen, dass es eine Dinosaurierart war. Und gerade die Kinder, die wissen ja auch, was Dinosaurier sind. Und das waren ja damals ganz gewaltige Tiere. Und jetzt spricht hier Gott, er nimmt diesen Bemut, den er selber geschaffen hat, einfach als ein Beispiel. Und stellt ihn direkt neben ihn sozusagen und sagt, was kannst du, Mensch, gegen diesen Bemut, gegen diese Tierart tun? Kannst du ihn fangen? Kannst du ihn binden? Kannst du Auge in Auge ihn sehen? Ich habe es gerade aufgezählt. Gott sagt im Grunde genommen, du hast keine Chance, dieses gewaltige Tier, was ich geschaffen habe, es zu fangen oder irgendetwas anzutun. Keine Chance. Das ist schon gewaltig. Und wenn man weiterlesen würde, würde Gott noch genau aufzählen, wie er ihn noch gemacht hat. Jetzt gibt es so Wissenschaftler, die sagen, das könnte eine Nilpferdart gewesen sein. Ich habe gerade so an Superstar gedacht. Ihr kennt ja Superstar mit Dieter Bohlen. Und die sind ja gerade in Afrika. Und wenn ihr das mal gesehen habt, dann sind da viele Jägers um diese Sängers, die beschützen müssen. Warum? weil da sind gleich Flüsse daneben mit gewaltigen Nilpferde. Und man sagt, dass die Nilpferde die gefährlichsten Tiere sind auf Platz Nummer 1. Man denkt immer, eine Schlange, ne? Oder eine Spinne oder so, die sind auch super gefährlich. Aber diese Nilpferde sind ganz, ganz gefährlich. Sie können sogar bis zu 60 Stundenkilometer laufen. Das denkt man gar nicht, so ein gewaltiger Koloss. Andere Wissenschaftler sagen, ja, ja, der Bemut könnte vielleicht ein gewaltiges eine Krokodilart sein. Könnte auch sein. Gibt so verschiedene Meinungen darüber, was das für eine Dinosaurierart war, aber es ist gar nicht so wichtig, ob das jetzt ein Nilpferd war oder ein Krokodil war oder sonst was. Es ist so interessant deswegen, weil Gott sagt, guck mal, dieses gewaltige Tier, was ich geschaffen habe, du hast als Mensch keine Chance, gegen dieses Tier etwas zu tun. Es ist ja schon gewaltig, damals die Neandertaler, die konnten ja schon diese Mammuts, die gab's ja, aber auch die hatten ja schon Probleme mit ihren Speeren, diese zu erlegen. Sie haben es zwar geschafft, aber kämpfen mit so einem Mammut. Mich hat das einfach fasziniert, dass Gott sagt, du hast keine Chance gegen dieses Tierart. Und dann sagt Gott, ja, wenn du keine Chance hast, als Mensch noch nicht mal gegen diese Tierart was zu tun, was kannst denn du erst recht gegen mich machen? Jetzt sagt Gott zum Beispiel, wer ist denn der vor mir bestehen könnte? Wer kann denn mir entgegentreten? Und ich lasse ihn unversehrt. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, wenn ich einmal im Himmel bin, oh, dann werde ich Gott anklagen. Dann werde ich Gott sagen, als wenn man Gott einfach so auf die Anklagebank als Angeklagten hinsetzen könnte und sagen könnte, ja Gott, warum hast du das zugelassen, dass Kinder verhungern mussten? Warum hast du dieses und jenes? Das geht nicht. Man kann Gott nicht auf die Anklagebank. Das ist, Gott lässt es nicht auf die Anklagebank. Das geht gar nicht. Und Gott sagt, du kannst nicht vor mich bestehen. Keine Chance. Da ist keiner unter dem Himmel, sagt Gott. Nicht einer. Und jetzt komme ich zu dem, was mich so fasziniert hat. Wir haben gelesen, und ich lese das nochmal Reihenfolge mal vor. Da heißt es, kann man ihn fangen Auge in Auge und ihm einen Strick durch seine Nase ziehen? Kannst du den Leviathan fangen mit der Angel und seine Zunge mit einer Fangschnur fassen? Wisst ihr, da habe ich so an den Herrn Jesus gedacht. Du, dieses Tier kann man nicht Auge in Auge sehen. Aber der Herr Jesus, der kam auf diese Welt, der kam dir auf Augenhöhe. Das heißt, die Jünger, die mit dem Herrn Jesus zu tun haben und die Menschen, die konnten den Herrn Jesus in die Augen gucken. Das ist schon gewaltig. Und dann heißt es, kannst du ihn mit einer Fangschnur fangen? Kannst du ihn binden? Und da musste ich an Gethsemane denken. Als der Herr Jesus gefangen worden ist, da fragt der Herr Jesus selber, wen sucht ihr? Und sie sagen ja, da kam ja der hohe Priester mit seinen Knechten, die waren ja schwer bewaffnet, um den Herrn Jesus zu fangen. Wen sucht ihr, sagt er. Wir suchen Jesus von Nazareth. Und dann sagt der Herr Jesus, ich bin das. Und in dem Moment, wo der Herr Jesus sagt, ich bin es, was passiert? Sie fallen hin. Sie wischen zurück und fallen hin. Sie fallen richtig hin. Das war, hat der Herr Jesus, damit wollte er einfach zeigen, du Mensch, du hast im Grunde genommen gar keine Chance gegen mich. Wenn ich nicht will, kannst du mich gar nicht binden, festnehmen. Die sind richtig hingefallen. Das war schon gewaltig. Der Herr Jesus sagt, ich bin's, und dann stürzen sie zum Boden. Und das, da habe ich so an den Herrn Jesus gedacht. Guck mal, der Herr Jesus, der ist da im Garten Gethsemane und lässt sich binden, lässt sich abführen wie so ein Schwerverbrecher. Er, der von keiner Sünde wusste und kannte, wurde zur Sünde gemacht, heißt es ja nachher. Und dann geht's weiter. Kannst du ihn mit einem Bindseil an die Nase legen und mit einem Haken ihm die Backen durchbohren. Und da habe ich so gedacht, guck mal, dieses gewaltige Tier, da kannst du nicht einfach mal ein Loch machen oder so. Was hat man mit dem Herrn Jesus gemacht am Kreuz auf Golgatha? Er hat zugelassen, dass man seine Hände und seine Füße durchgrabt, durchbohrt. Das hat er zugelassen. Meinst du, er wird dich lange um Gnade bitten oder dir süße Worte geben? Meinst du, er wird einen Bund mit dir schließen, dass du ihn für immer zum Knecht bekommst? Meinst du, er wird dich lang um Gnade bitten und süße Worte geben? Ist das nicht schön, dass wir in der Gnadenzeit leben? Ja, dass der Herr Jesus einen Menschen begnadigen will. Jeder, der ein Gotteskind ist, ist begnadigt von Gott. Das heißt, er ist freigesprochen von aller Sünde und Schuld. Süße Worte. Da muss ich so daran denken, der Herr Jesus hat das Evangelium verkündigt. Ja, der hat wunderbar gepredigt. Der hat die Menschen auch getröstet. Er hat das Evangelium gepredigt. Er hat gesagt, wenn ihr zu mir kommt, werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Kannst du mit ihm spielen wie mit einem Vogel? Mit dieser Dinosaurierart, mit dieses gewaltige Tier, da kann man nicht einfach spielen wie mit so einem kleinen Hund. Und da musste ich so denken, als der Herr Jesus, der kam ja erst von den hohen Priester. Was haben die gemacht? Die haben ihn angespuckt. Die haben ihn mit Fäusten ins Angesicht geschlagen. Dann hat man ihn nach Pilatus gebracht. Pilatus sagt, ich bin nicht für ihn zuständig. Bring ihn nach Herodes. Herodes, ja, hat sich einen Spaß erlaubt, hat gedacht, ach, Jesus, von denen habe ich ja schon so viel gehört. Endlich sehe ich den mal. Was macht er mit ihnen? Er will einfach nur ein Wunder gerne sehen vom Herrn Jesus. Der Herr Jesus gibt ihm keine Antwort. Man schlägt ihn zusammen und dann sagt der Herodes, schick ihn wieder zurück nach Pilatus. Jetzt kommt der Herr Jesus wieder zu Pilatus. Pilatus sagt ganz klar, ich finde keine Schuld an ihm. Dreimal sagt er das. Und trotzdem, was macht der Pilatus? Sagt, okay, ich lasse ihn geiseln. Ich habe schon mal davon erzählt. Ich will das mal wiederholen. Und dann ist der Herr Jesus gegeiselt worden. Wisst ihr, es gibt eine römische Geiselung und es gibt eine jüdische Geiselung. Die jüdische Geiselung hat der Paulus sogar erlebt, glaube ich, 4 oder 5 Mal. Das waren 40 Schläge weniger ein, also 39. Aber an diese Geiselung, an diese jüdische Geiselung, konntest du nicht sterben. Es war schlimm, hat wehgetan, aber daran konnte man nicht sterben. Aber an der römischen Geiselung konnte man sehr gut sterben. Wisst ihr warum? Ihr müsst euch vorstellen, der Herr Jesus wird da angebunden, wahrscheinlich an so einem Pfahl. Jetzt reißt man seine Kleider auf und dann hat man so eine kurze Peitsche, war das früher, mit so einem kurzen Stock. Und diese Peitsche, diese Riemen, die waren sehr lang. Und wisst ihr, was da drin hineingeflochten war? Da waren zum Beispiel Metallstücke reingeflochten, da waren Knochensplitter reingeflochten und vielleicht auch Glasscherben. Also jedenfalls so Gegenstände, wo man die Haut richtig aufritzen konnte. Und wisst ihr, das waren ja raue Kerle, diese römischen Soldaten. Und oft war das so, wenn dann der eine angefangen hat zu geiseln und der andere müde war, dann hat der andere weitergemacht. Und wer mal die Passion Christi gesehen hat, den Film mit Mel Gibson, also ich muss ehrlich sagen, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich habe ihn mir ein paar Mal angeguckt, und ich habe so gedacht, boah, wie kann man das noch übertrumpfen? Noch schlimmer geht doch gar nicht. Und wisst ihr, das ist ziemlich realistisch. Es gibt auch Christen, die haben sich darüber aufgeregt, oh, wie kann man das so, das ist so schrecklich und so weiter. Ja, das ist aber schrecklich. Die Geiselung war schrecklich. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man den Herrn Jesus den Rücken aufgeritzt hat. Und oft ging die Peitsche sogar bis nach vorne, und dass das Gesicht sogar verletzt wurde. Es heißt sogar im Jesaja, Er hatte kein Aussehen. Er war nichts wert. Er hatte keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Also der Herr Jesus muss ganz schrecklich ausgesehen worden sein und ganz schrecklich zugerichtet worden sein. Und sie konnten mit ihm machen, was sie wollten. Man konnte mit ihm spielen, was man mit dieser Dinosaurierart nicht machen konnte. Man konnte mit dem Herrn Jesus spielen. Und wisst ihr, das hat Gott, der Vater im Himmel, gesehen. Meinst du, die Zunftgenossen werden um ihn feilschen und die Händler ihn verteilen? Wisst ihr, woran ich da gedacht habe? Erstmal habe ich an Judas gedacht. Judas hat ja den Herrn Jesus verraten und verkauft für 30 Silberlinge. 30 Silberlinge sind umgerechnet in Euro heute 84 Euro ungefähr. Dafür hat der Judas den Herrn Jesus verraten und verkauft. Und dann heißt es hier, um die Falschen und die Händler ihn verteilen. Da habe ich so gedacht an die Kleider. Als der Herr Jesus ans Kreuz geschlagen worden ist, da hat man ja seine Kleider, da hat man ja darum gelost, ne? Wer was bekommt. Und dann hatte der Herr Jesus ja ein wunderbares Gewand. Das wollte man nicht einfach in ein paar Teile zerreißen, sodass jeder römische Soldat einen Teil kriegt, sondern darüber hat man gelost. Und da kam mir so gedacht, guck mal. Und dann heißt es, kannst du mit Spießen ihn spicken, seine Haut, und mit Fischerhaken seinen Kopf? Ein Spieß, da habe ich so gedacht, am Speer. Man hat ja den Verbrechern, die mit den Herrn Jesus gekreuzigt waren, hat man ja die Beine gebrochen. Der Sabbat brach an, um diesen Sabbat nicht zu unheiligen, dass er nicht entheiligt wird, hat man darum gebeten, den Pilatus, dass man doch die Verbrecher die Beine bricht. Weil man hat festgestellt, wenn man das tut, dann leben die nicht mehr lange. Und dann hat man das bei den einen gemacht, dann bei den anderen. Und dann wollte man das beim Herrn Jesus auch machen. Aber beim Herrn Jesus hat man gesehen, oh, der muss ja schon tot sein. Aber um sich hundertprozentig davon zu überzeugen, ob er wirklich tot ist, was hat man gemacht? Man hat einen Speer genommen und in die Seite hineingestochen. Und dann kam ja Blut und Wasser raus. Ne? Und dann wusste man, aha, er ist tot. Brauchen wir nicht mehr die Beine zu zerbrechen. Übrigens ist das auch, nur dass ihr mal wisst, sehr interessant, eine Prophetie, die der Herr Jesus selber erfüllen musste. Wisst ihr warum? Weil wenn der Herr Jesus nicht rechtzeitig gestorben wäre, dann hätte man ihn auch die Beine gebrochen. Hundertprozentig. Der Herr Jesus sagt ja mal in Johannes Kapitel 10, niemand nimmt das Leben von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und ich habe Macht, es auch wiederzunehmen, denn dieses Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Das heißt, der Herr Jesus, als der Herr Jesus gesagt hat, Vater, in deinen Händen befehle ich meinen Geist. Wisst ihr, da hat der Herr Jesus ganz bewusst ist er da gestorben, da hat er gesagt, so, ich habe das Werk jetzt am Kreuz vollbracht. Und dann hat er sich einfach in die Hände seines Vaters hineingelegt. Er hat seinen Geist seinem Vater übergeben und dann ist er gestorben. Das heißt, der Herr Jesus wurde nicht umgebracht, sondern der Herr Jesus ist freiwillig gestorben für dich und mich. Er hat sein Leben freiwillig geopfert. Das ist nochmal was ganz Besonderes. Dass er gesagt hat, ich lege jetzt meinen Geist in des Vaters Händen. Ich will jetzt ganz bewusst sterben. Und dann ist er ja gestorben. Und deswegen hat ja Pilatus sich gewundert, als der Josef von Arimathäa hingegangen ist und den Herrn Jesus begraben wollte. Was, der ist schon gestorben? Wieso hat er sich denn gewundert, der Pilatus? Ganz einfach. Pilatus wusste, ein Gekreuzigter hängt mindestens 2 bis 3 Tage am Kreuz und dann stirbt er auch letztendlich an den Folgen der Kreuzigung. Der Herr Jesus ist nicht, wisst ihr, ich habe immer früher gedacht, oh, der Herr Jesus, der ist wahrscheinlich der war ja nur ein paar Stunden am Kreuz, ich glaube 9 Stunden insgesamt. Und da habe ich drüber nachgedacht, warum ist er denn so früh gestorben, wenn man eigentlich 2 bis 3 Tage daran hing? Aber ich habe ja gerade die Antwort gegeben, weil der Herr Jesus gesagt hat, niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Das heißt, er hat auch den Zeitpunkt seines Todes selber festgelegt. Er war souverän. Und der Herr Jesus ist nicht an die Folgen der Kreuzigung gestorben. Ich habe früher auch gedacht, vielleicht ist er ja gestorben. Man muss sich ja vorstellen, er hat ja die ganze Sünde der Welt getragen. Nicht nur dieses Kreuz, was ja schon schwer genug war. Da kam ja Simon von Kyrene vom Feld und hat ihm das Kreuz dann abgenommen, weil der Herr Jesus so fertig war, am Ende war, dass er noch nicht mal das Kreuz tragen konnte. Obwohl er ja Zimmermann vom Beruf war. Das heißt, der Herr Jesus, der hatte schon Kraft. Aber durch die Geißelung, durch die Dornenkrone, die er hatte. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, was der Herr Jesus da durchgemacht hat. Und dann denkt man natürlich, naja, deswegen ist der Herr Jesus wahrscheinlich früher gestorben. Weil er so viel gelitten hat, so viel getragen hat, die Sünde, die Schuld. Nein, der Herr Jesus ist gestorben, weil er das wollte. Und dann heißt es, siehe, jede Hoffnung wird an ihm zu Schanden. Und wenn einer ihn sieht, stürzt er zu Boden. Ich habe gerade gesagt, als der Herr Jesus gefangen worden ist und er gesagt hat, ich bin es, stürzten die Menschen zu Boden. Ne? Und wisst ihr, da habe ich so gedacht an den Herrn Jesus. So, da hat Gott so ein gewaltiges Tier geschaffen, wo er ganz klar sagt, keine Chance, Mensch. Und dann sagt Gott zum Schluss, und wenn du schon keine Chance hast gegen diesen Tier, hast du erst recht keine Chance gegen mich. Und trotzdem, weil er uns so sehr liebt, hat er sich so erniedrigt, wurde Gott Mensch, hat sich sogar unter sein Geschöpf gestellt. Das ist gewaltig. Ja, Gott ist doch, er ist doch der Schöpfer dieses Bemuts, dieses Tier. Und trotzdem, ja, stellt er sich sogar noch, er erniedrigt sich so, sogar unter dem Geschöpf, dass man ihn was antun kann. Diesen Bemut nicht, aber den Sohn Gottes ja. Gewaltig, oder? So hat der Herr Jesus sich erniedrigt. Und dafür bin ich einfach dankbar, dass der Herr Jesus sich so klein gemacht hat. Damit du so etwas Wunderbares wärst, so etwas Großes wärst, nämlich Gotteskind werden darfst. Wer kann vor Gott bestehen? Keiner. Kein Mensch kann vor Gott mit seiner Sünde, mit seiner Schuld bestehen. Hier steht, wer kann mir entgegentreten und ich lasse ihn unversehrt? Wenn du kein Gotteskind bist und meinst, ich habe ja gute Werke getan, ich bin ja so ein schlechter Mensch, bin ich ja nicht. Und meinst, du kommst schon im Himmel? Nein, dann wird Gott dich richten. Gott wird dich nicht unversehrt lassen, er drückt kein Auge zu. Er sagt nicht, ich habe dich ja lieb, ich nehme dich trotzdem im Himmel. Nein, du hast keine Chance, du wirst sogar gerichtet. Du gehst sogar für ewig verloren. Wisst ihr, am Kreuz, als der Herr Jesus am Kreuz, das will ich noch gerne zum Schluss sagen. Und das war, glaube ich, viel, viel schlimmer als die körperlichen Leiden, die der Herr Jesus ertragen musste, was schon schlimm genug war. Wisst ihr, was viel schlimmer war, glaube ich, dass er von Gott verlassen werden musste. Der Herr Jesus sagt selber, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Könnte man ja sich fragen, warum stellt der Herr Jesus diese Frage? Weiß er nicht alles? Aber wisst ihr, das war eine Situation, die der Herr Jesus nie kannte. Er war ja vorher, bevor er den Himmel verlassen hat, bevor er den Vater verlassen hat, seine göttliche Gestalt, steht im Philipper Kapitel 2, wir haben es gelesen. Er war Schoßkind beim Vater. Bevor er das alles verlassen hatte, der war ja nie von Gott verlassen. Und deswegen kannte er diese Situation nicht. Er war immer zusammen mit seinem Vater. Gott hat ihn auch immer erhört. Alle seine Gebete wurden immer erhört. Da denke ich so an Lazarus. Da heißt es, und er hob seine Augen auf und er wusste, dass Gott das Gebet erhören wird. Und am Kreuz auf Golgatha, da sagt der Herr Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Am Tage schreie ich zu dir. Also da sagt der Herr Jesus, er ruft und du hörst mich nicht. Und dann sagt er sogar noch, und ich finde keine Ruhe. Er, der selber gesagt hat, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Ne? Der findet jetzt selber keine Ruhe. Warum? Weil er verlassen worden ist von Gott. Und der Herr Jesus gibt aber dann ein paar Verse weiter die Antwort. Und er sagte, du aber bist heilig. Könnt ihr nachlesen im Psalm 22. Der Herr Jesus wusste, Gott muss mich jetzt verlassen, weil mein Vater heilig ist. Richtig, genau, ganz genau. Ja. Genau. Gott sah nur Sünde. Es heißt, er wurde zur Sünde gemacht. Ich habe das schon mal gesagt, wisst ihr, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Er wurde zur Sünde gemacht. Das heißt, ich glaube, das ist das Schrecklichste, was nur der Herr Jesus werden konnte. Zur Sünde gemacht. Das Schrecklichste und das Hässlichste, was der Herr Jesus geworden ist, dass er zur Sünde gemacht worden ist. Und ist doch klar, ich nehme mal so ein Bild. Stell dir mal vor, Gott nimmt jetzt einen Mülleimer. Wisst ihr, Golgatha war ja eine Müllkippe. Und viele von euch kennen ja Müllkippen. Früher haben wir auch immer auf der Müllkippe unser Dreck abgeladen. Hast 20 Mark gegeben, 10 Mark, konntest du sonst was hinlegen. Und das stinkt da. Und da hat man auch die Leute hingerichtet. Und da hat man auch den Herrn Jesus hingerichtet auf Golgatha. Und jetzt nimmt Gott deine und meine Sünden, die Sünde der ganzen Welt, in einen Müllbeutel. Ja, es ist nur ein Bild, damit wir aber das besser vielleicht verstehen. Stell dir das mal vor, er nimmt das, er packt es alle deine Sünden und Schuld in einen Müllbeutel und werft sie jetzt auf Golgatha. Das heißt, er schüttet sie über seinen Sohn Jesus Christus aus. Und sie steigt immer höher. Und was sieht Gott nur? Er sieht doch nur Sünde. Und wenn Gott Sünde sieht, dann sieht er rot. Und genau wie mein Onkel schon sagte, er war voller Sünde. Und wenn Gott Sünde sieht, dann sieht er rot. Und dann ist doch klar, Gott ist ein heiliger Gott. Und musste seinen Sohn, seinen geliebten Sohn, musste er verlassen. Und damit hat auch Gott ganz klar gezeigt, ich liebe den Sünder, aber ich hasse die Sünde. Ich kann nicht in der Nähe der Sünde sein, das geht nicht. Und das hat er ganz klar an den Herrn Jesus gezeigt. Und was muss das aber für das Vaterherz bedeutet haben? Was muss das Gott wehgetan haben, zu wissen, ich könnte jetzt meinen Sohn runterholen vom Kreuz. Zu wissen, ich könnte ihm jetzt helfen. Aber auch der Herr Jesus wusste, ich könnte jetzt runtersteigen vom Kreuz jederzeit. Aber er hat es nicht getan. Der Herr Jesus hat ausgehalten für dich und mich, weil er dich gesehen hat, weil er an dich gedacht hat, weil er schon für dich gebetet hat. Und wisst ihr, und so hat auch das Vaterherz ausgehalten. Wisst ihr, ich habe ja auch zwei Söhne. Mein Prinzo, den habt ihr gesehen. Dann habe ich noch einen ganz großen, der Romano. Und ist doch klar, wenn du deinen Sohn liebst und wenn du siehst, dein Sohn ist in Gefahr und vielleicht sogar in Lebensgefahr, was machst du da? Du tust doch alles, um dein Kind zu retten, um zu helfen. Gott konnte, er hätte seinen Sohn helfen können, aber er durfte nicht. Wisst ihr, warum Gott das nicht durfte? Weil er dann wusste, dann geht die Schrift nicht in Erfüllung. Dann wird das Werk auf Golgatha nicht vollbracht. Dann geht die Menschheit für alle Zeit und Ewigkeit verloren. Dann gibt es keine Rettung. Und deswegen bin ich so dankbar, dass Gott der Vater im Himmel ausgehalten hat. Und dass der Herr Jesus ausgehalten hat. Und dass du und ich ein Gotteskind sein dürfen. Und dass wir in Jesus alles haben, was wir brauchen. Und dass wir wissen dürfen, das Beste, das kommt erst noch. Ne, dass wir die Ewigkeit mit dem Herrn Jesus verbringen dürfen. Dass wir dann den Herrn Jesus sehen werden. Und dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen. Darauf freue ich mich jetzt schon. Und dass ich jetzt schon mit meinem Gott Gemeinschaft haben darf, wenn ich bete, wenn ich sein Wort lese, wenn ich Gemeinschaft haben darf mit Geschwistern. Das ist gewaltig, das ist wunderbar. Und wie schön wird das erst im Himmel sein? Wir können auch uns freuen, dass wir Gotteskinder sind, oder? Also ich bin so dankbar, dass ich ein Gotteskind sein darf. Und das ist alles aus Gnade. Wir haben, keiner von uns hat das verdient. Wir haben alle die Hölle verdient, die der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha aufgenommen hat. Die hat er sich, das hat er wirklich, die Hölle hat er getragen für dich und mich, damit wir nicht in die Hölle müssen. Und deswegen bin ich so dankbar, dass Gott, ich komme nochmal zurück zum Schluss, dass Gott sich so klein gemacht hat, dass er erstens, ich wiederhole das nochmal, alles verlassen hat, den Himmel. Er hat Knechtsgestalt angenommen, das heißt, er wurde Mensch. Er wurde ein Baby sogar. Und wenn ich dann über diesen Bemut, über diesen Dinosaurier lese, du hast keine Chance gegen dieses Tier. Und der Herr Jesus, da hatte man eine Chance. Mit dem Herrn Jesus konnte man machen, was man wollte. So hat der Herr Jesus sich erniedrigt. Du hast keine Chance, sagt Gott, gegen dieses Tier. Aber mein Sohn, ich lasse es zu, aber mein Sohn das erleiden muss. Und dafür bin ich einfach dankbar. Amen. Ich möchte noch